Ja, ich lese jetzt den vorgesehenen Predigttext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 27 bis 42. Aber ich sage euch, dass ihr zuhöret. Liebet eure Feinde, tut wohl dem, die euch hassen. Segnet die, so euch verfluchen, bittet für die, so euch beleidigen. Und wer dich schlägt auf einen Backen, dem biete den anderen auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem wehre nicht auch den Rock. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, da fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, also tut ihnen gleich auch ihr. Und so ihr liebet, die euch lieben, was für Dank habt ihr davon? Denn die Sünder lieben auch ihre Liebhaber. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, was für Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun das auch. Und wenn ihr leidet, von denen ihr hofft zu nehmen, was für Dank habt ihr davon? Denn die Sünder leihen den Sündern auch, auf dass sie Gleiches wieder nehmen. Vielmehr liebet eure Feinde, tut wohl und leihet, dass ihr nichts dafür hoffet. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Denn er ist gütig über die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammet nicht, so werdet ihr auch nicht verdammt. Vergebet, so wird euch vergeben. Gebet, so wird euch gegeben. Ein voll, gedrückt, gerüttelt und überflüssig Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messet, wird man euch wieder messen. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Wären sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger ist nicht über seinen Meister. Wenn der Jünger ist wie sein Meister, so ist er vollkommen. Was sehet ihr aber einen Splitter in deines Bruders Auge, und des Balken in deinem Auge wirst du nicht gewahr? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt stille, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, ziehe zuvor den Balken aus deinem Auge und siehe dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Soweit der Predigttext.
Schönen guten Tag. Ja, ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch sein kann. Ich habe Grüße mitgebracht aus Waldbröl, da war ich heute Morgen. Die Geschwister lassen herzlich grüßen und Bruder Oettershagen und Pfarrer Hein natürlich im Besonderen. Ja, dieser Text macht ja zunächst mal Bumm, sage ich mal so. Ich weiß nicht, wie ihr gewohnt seid, diesen Text zu hören. Ich kenne das im Allgemeinen so, dass man solche Abschnitte um die Ohren gehauen kriegt und dann letztlich nach dem Motto friss oder stirb. Wer ein bisschen ehrlich mit sich selber umgeht, der wird sich dann relativ bald dabei erwischen, dass das so eigentlich gar nicht wirklich umsetzbar ist in der Radikalität, in der das hier gefordert wird. Trotzdem kann es ja nicht darum gehen und unser Glaube kann ja auch nicht darin bestehen, dass wir Hintertürchen suchen, durch die wir aus dem Anspruch Jesu Christi rausflutschen können. Wir stehen also Einerseits vor dem Ernst seines Anspruchs und andererseits vor dem Ernst unseres Unvermögens, ihm zu gehorchen. Oft wird das in der Verkündigung dann so aufgelöst, dass man es als Gesetz predigt, als du musst. Nach dem Motto von Immanuel Kant, du kannst, denn du sollst. Jetzt brech dir gefälligst einen ab. Hier steht, dass du sollst, also mach's. Dann wiederum haben wir das Problem, dass das Gesetz, das ja durchaus zur biblischen Verkündigung gehört, sich immer an das sündige Fleisch richtet, dass also aus dem Gesetz Leben gar nicht entstehen kann. Das Gesetz kann uns immer wieder nur sagen, dass wir tot sind in unserer Sünde und dass wir vor Gott nichts haben, das wir bringen könnten. Wenn wir also so einen Abschnitt nehmen und ihn als Gesetz verkündigen, dann sagen wir uns damit eigentlich wieder nur, du bist tot und es gibt keinen Ausweg. Das soll aber nicht der Sinn des Evangeliums sein. Und das, was Jesus hier sagt, steht im Evangelium. Wie wird uns das also zum Evangelium? Ich möchte den Abschnitt ein bisschen gliedern und ihn dafür unter ein paar Überschriften stellen, die vielleicht helfen, dass man sich da so ein bisschen dran hängen kann. Wir haben es hier, wie auch in der Bergpredigt, die inhaltlich doch einigermaßen parallel ist, aber wahrscheinlich bei einer anderen Gelegenheit stattgefunden hat, mit der Regierungserklärung Jesu Christi zu tun. In den Versen 17 bis 26 beginnt er seine Regierungserklärung. Er beginnt sie zunächst mal mit der Frage, angesichts dessen, dass ich Herr und König bin, wo stehst du dann eigentlich? Bei mir? Irgendwo in der Nähe, aber noch nicht bei mir, weiter weg? Das ist eine Frage, die angesichts der Tatsache, dass Jesus Christus Herr und König ist, beantwortet werden muss. Und dann kommt er zu, sagen wir mal, Punkt Römisch 1 seiner Regierungserklärung, nämlich zur Frage, was bedeutet die Königsherrschaft Jesu Christi für dich? Er erläutert dann einiges mit dem Satzanfang, selig seid ihr, und einiges erläutert er mit dem Satzanfang, wehe euch. Das sind die zwei Richtungen, in denen eine Antwort auf diese Frage liegen kann, verbunden mit der ersten Frage, die ich vorhin nannte. Was bedeutet die Königsherrschaft Jesu Christi für dich? Selig oder wehe? Zum Evangelium gehört, dass man diese Fragen für sich klären darf. Es gibt immer nur eine richtige Antwort, die darf man einnehmen, dazu lädt Jesus ein. Und dann darf man das Evangelium auch in seiner vollen Bedeutung ergreifen. Alles das, was Jesus hier aufführt unter dem Satzanfang, du bist selig, das darf ich ergreifen, wenn ich mein Leben zu ihm bringe. Das ist aber heute nicht unser Text. Unser Text ist das Kapitel Römisch 2 aus der Regierungserklärung Jesu Christi unter der Überschrift, was bedeutet die Königsherrschaft Jesu Christi in mir? Da gibt es drei Unterpunkte, wie mir scheint, in unserem Abschnitt. Unterpunkt 1. Der Tod, Unterpunkt 2, der Unterschied und Unterpunkt 3, der entscheidende Dritte. Hier ist wichtig festzuhalten, das, was Jesus hier fordert von den Leuten, die ihm gehören, das fordert er auf der Basis, auf der Grundlage des Evangeliums. Das fordert er gemäß der Kraft und der Vollmacht des Evangeliums. Selbst wenn uns das erscheint, als würde er uns mit seinen Forderungen wieder in so ein Hamsterrad setzen, in dem wir uns abstrampeln und nie zurechtkommen, so ist das aus dem Mund Jesu nicht zu verstehen. Es ist zu verstehen vom Evangelium herkommend. Hier formuliert Jesus als erstes einen Anspruch, den er mit seinem Evangelium verbindet. Das Evangelium besteht darin, dass Jesus Christus deine und meine Sünde, deine und meine Trennung von Gott mit all ihren Folgen auf sich genommen hat und hat es an sein Kreuz getragen. Er ist dafür gestorben auf Golgatha, für das, was du und ich verschuldet haben. Nicht nur die Tatsünden, sondern unser ganzes Leben gegen Gott, unser ganzes Leben, das wir als Feinde Gottes geführt haben in Rebellion gegen ihn, das lädt Jesus sich auf und trägt es ans Kreuz. An dieses Kreuz hätte ich gehört für meine Sünde, den Tod, den Jesus da stirbt, den hätte ich sterben müssen, weil es der Lohn meiner Sünde war. Das alles schenkt er mir und trägt es selber, obwohl er es nicht hätte tragen müssen. An diesem Kreuz trägt er auch alles, was mich in meinem Leben getrennt von Gott und in Rebellion gegen Gott bestimmt. Modernere Übersetzungen nennen das die sündige Natur. Luther bezeichnet das als Fleisch. Das, was ich an Lebensantrieb, an Lebensenergie habe und gegen Gott einsetze. Alles das trägt er mit am Kreuz. Mein Hochmut, meine Selbstsucht, meine Empfindlichkeiten trägt er ans Kreuz und nimmt sie in die Reinigung seines Blutes und nimmt sie in seine Gnade mit hinein und nimmt sie da mit hinein, dass er mich am Kreuz erlöst, zu seinem Eigentum macht und mich oder sich, sagen wir es mal so rum, sich durch dieses Erkaufen auf Golgatha zu meinem guten Hirten macht. Dass er mir auf Golgatha mit seinem Blut einen Vater im Himmel schafft, der rechter Vater ist über alles, was Kinder heißt, durch die Versöhnung, die Jesus herbeiführt in seinem Opfer. Von diesem Evangelium her kommt die Forderung Jesu und im Kern besteht die Forderung darin: Nun bring mir aber auch dein Leben. Du kannst nicht, nachdem Jesus das für dich getan hat, dabei stehen bleiben, dass du, ja, danke Jesus, das war super von dir, sag mir Bescheid, wenn ich dir auch mal einen Gefallen tun kann. Das ist keine gültige Antwort auf das Evangelium. Die gültige Antwort auf das Evangelium heißt: Bring dich, bring deinen alten Adam, bring dein Leben der Rebellion gegen Gott, dein Leben unter der Herrschaft der Sünde, bring das nach Golgatha ans Kreuz deines Heilands. Sorge du dafür, indem du dich zu Jesus Christus bekehrst, dass du mit ihm gekreuzigt bist, dass dein alter Mensch unter der Sünde mit am Kreuz Jesu hängt, dass er dort gerichtet und abgetan ist. Paulus sagt das verschiedentlich, ihr seid mit Christus gekreuzigt. Jetzt legt den alten Menschen ab und zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Christi geschaffen ist. Hier geht es darum, alles das, was meiner fleischlichen Natur entspricht, Jesus zu übergeben, Jesus gefangen zu geben, mit in seinen Tod zu geben. Vor meiner Zeit war das in Tabor so ein geflügeltes Wort, wenn man da wieder schwer geärgert wurde und einem Unrecht geschehen war, dann kriegte man gesagt, Bruder, du musst sterben lernen. Das heißt, nimm mal Abstand von deinen Empfindlichkeiten. Das wäre jetzt ein bisschen negativ formuliert. Vielleicht hat es dich wirklich getroffen. Feinde, das, was Jesus hier sagt, das kann man ja einfach auch mal wörtlich nehmen. Das sind dann ja vielleicht wirklich Feinde. Leute, die einem fluchen, sind dann ja vielleicht Leute, die einem wirklich fluchen. Das trifft einen. Das trifft einen hart. Würde man jetzt bei seiner alten Natur stehen bleiben, hätte man wahrscheinlich die entsprechenden Antworten. Man könnte da passend rausgeben. Das wäre auch jetzt der Grund, weshalb ich diesen Text nicht als meinen Lieblingstext predigen würde, da ich mich hier in besonderer Weise getroffen fühle. Jesus sagt, das alles bring zu mir. Für all das bin ich gestorben. In all dem habe ich dich mit ans Kreuz genommen. Dass all diese Dinge, die auf deinen alten Menschen zielen, dich nicht mehr treffen sollen. Lass sie mich treffen, indem du sie zu mir an mein Kreuz bringst. Und dann lass mich dich, mein Kind, in meine Vollmacht einschließen, aus der ich dir ein neues Leben geschaffen habe. Lass mich, deinen Heiland, dich, mein Kind, einschließen in die Vollmacht des neuen Geistes, den ich dir gegeben habe, mit dem ich dich neu geschaffen habe. Lass mich aus meiner Regierungsvollmacht in deinem Leben heraus antworten. Das sind dann Feinde, das sind Flucher, das sind Verfolger. Aber wir können vermeiden, dass sie uns treffen, indem wir mit dem, was uns treffen soll, zu unserem Heiland ans Kreuz gehen, es ihm bringen und es ihn treffen lassen. Das gehört mit zu dem, was er da am Kreuz tut. Er zieht die feurigen Pfeile, die uns treffen sollen, auf sich. Er lässt sie sich treffen, damit sie uns nicht mehr treffen müssen. Das Evangelium hat ja noch weitere, sehr durchschlagende Vollmacht. Das ist die Vollmacht des leeren Grabes. Wer mit Jesus gekreuzigt ist, der ist mit ihm begraben und der ist mit ihm auferstanden. Der hat seinen alten Adam beerdigt und ist mit Christus als eine neue Kreatur in ein neues Leben hervorgegangen. Ein Leben, das aus dem Geist Jesu Christi geschenkt und gewirkt und gestaltet ist. Und ein Leben, an das Jesus den Anspruch stellt, es soll diesem Heiligen Geist auch unterstellt sein. Ich wage mal die Theorie, wir können das, was der Heilige Geist tut, überhaupt nicht spektakulär genug einschätzen. Allerdings hat es mit den Spektakeln der Charismatiker überhaupt nichts zu tun. Aber es hat damit zu tun, dass dieser Heilige Geist in seinem Regiment meinen alten Adam in den Tod Jesu Christi bringt und Jesu neues Leben in mir schafft und verwirklicht. Dass ich in Jesus eine neue Kreatur bin, das ist Werk dieses Geistes. Und durch diesen Geist regiert mich mein Herr und Heiland, Jesus Christus. Und in die Hand dieses Geistes gehört die Regierungsvollmacht in meinem Leben. Jemand sagte mal, der Heilige Geist verhält sich wie ein Gentleman. Bei der Bekehrung werde ich nicht überrannt von der Königsherrschaft Jesu Christi und vom Wirken seines Geistes. Und dennoch ist Jesus Christus da. Der Vater und er haben Wohnung bei mir genommen, das geschieht im Geist. Und dann erwartet Jesus, dass ich seinem Geist die Schlüssel zu den Räumen meines Lebens aushändige. In dem Maße, wie ich das nicht tue, dämpfe ich den Heiligen Geist, beschneide ich die Königsherrschaft Jesu Christi. In dem Maße, wie ich das aber tue, lade ich ihn ein, seine Königsherrschaft in meinem Leben zu verwirklichen und umzusetzen. Da gibt es bestimmte Türen, da habe ich feuerfesten Panzerschrank vorgebaut, da möchte ich eigentlich nicht, dass er den Schlüssel kriegt. Gerade das sind die Türen, wo er am allerdringendsten den Schlüssel in die Hand bekommen muss. Kellertüren wie mein Hobbykeller oder mein Vorratskeller oder der Keller, in dem ich meine Leichen verwahrt habe. Alle diese Schlüssel gehören in die Hand des Heiligen Geistes. Und wenn Jesus sagt, ich und der Vater werden kommen und Wohnung bei euch nehmen, dann heißt das, da liegt nicht nur eine Zahnbürste auf dem Waschbecken, wie wenn jemand zu Gast ist. Da fliegen alte Möbel raus, werden durch neue ersetzt. Das kann man in Galater 5 nachlesen, was meine alten Möbel sind. Hass, Neid, Streitsucht, Hader, Jähzorn, verschiedene Dinge mehr. Die passen nicht zu dem Geist dessen, der in meinem Leben die Königsherrschaft antreten will. Und deswegen, wenn ich das mal so salopp sagen darf, die Entrümpelungsfirma Heiliger Geist wird diese Dinge nehmen und aus der Wohnung meines Lebens rausschmeißen. Und er wird sie ersetzen durch das, was er mitbringt und was nur er mitbringen kann. Galater 5. Liebe, Friede, Freude, Geduld, Güte, Treue, Freundlichkeit, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts von alledem produziere ich. Nichts von alledem ist bei mir selbst zu finden. Alles verdanke ich dem Geist dessen, der in mir die Königsherrschaft angetreten hat. Und nur aus diesem Geist heraus und aus dem, was er in mein Leben einräumt, kommt Vollmacht, wie liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, bittet für eure Verfolger. Nun jammern wir hier in Deutschland oft auf ziemlich hohem Niveau. Dieser Text gilt ja auch für unsere Geschwister in Nordkorea. Und wenn die was von Feinden erzählen, dann hat das einen ganz anderen Hintergrund als bei uns. Bei uns sind das vielleicht Nachbarn, die uns irgendwie schief angucken. In Nordkorea reicht es, wenn du vor die Haustür trittst und dir den Himmel anguckst, um zu sehen, was für ein Wetter gibt, kommst du ins Konzentrationslager, weil man dir unterstellt, du habest ein höheres Wesen um Hilfe angerufen. Das hast du ja dann vielleicht auch, wenn du Christ bist, hast du das ja sicherlich mal gemacht. Was heißt da, liebet eure Feinde? Das kann doch nur heißen, dass unsere ganze Ohnmacht vor uns steht. Und das kann doch dann nur heißen, dass die ganze Vollmacht des Evangeliums, die ganze Vollmacht des Geistes der Regentschaft Jesu Christi zum Tragen kommen muss und will. Dass es nur noch seine Frucht sein kann, die da nach außen geht. Etwas anderes bleibt doch da gar nicht übrig. Vielerorts wird das aus Verfolgungssituationen berichtet, dass Gemeinden das gar nicht immer so ganz schlecht finden, weil sie dabei lernen, dass sie ihre eigenen Möglichkeiten aus der Hand geschlagen kriegen, erstens, und zweitens lernen, welche Möglichkeiten der Geist Jesu Christi in seiner Hand hält. Aus dem Wirken, aus der Vollmacht dieses Geistes Jesu Christi, durch den er seine Königsherrschaft umsetzt in uns, kommt dieses: Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen. Verlasst diese Ebene mit dem Ich-Du. Was du mir machst, mache ich dir zurück. Ich will jetzt nicht sagen, das ist Kindergarten, weil manchmal ist es schon eine extreme Lebensbelastung. Ich werde da nachher unter der Überschrift der entscheidende Dritte noch ein paar Worte zu sagen. Wir haben im Evangelium auch das Recht, mit dem königlichen Herrn Jesus Christus zu rechnen, der sich im Leben seiner Leute nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Nach dem Punkt der Tod, den ich abschließen möchte mit einer herzlichen Einladung zu deinem und meinem Tod, lasst uns zusehen, dass wir unseren alten Menschen ans Kreuz Christi bringen. Lasst uns zusehen, dass der Herr mit der Vollmacht seines leeren Grabes neues Leben in uns schafft durch seinen Geist. Und lasst uns das einüben in unserem Leben als Kinder Gottes, ihm die Dinge auch immer wieder zu bringen und von ihm die Vollmacht zu erbitten, die wir brauchen, um mit ihm zu leben. Es soll ja offenbar werden, dass wir Gottes Kinder sind. Das wird am besten dadurch offenbar, dass das Wesen des Vaters, dessen Kinder wir sind, in uns umgesetzt wird und in uns und durch uns zum Tragen kommt. Das wiederum kann nur sein Geist tun. Nach diesem Punkt der Tod kommt der Unterschied. Wenn ihr andere um euch rum genauso behandelt, wie es unter Sündern und Heiden üblich ist, was unterscheidet euch dann eigentlich? Ich bin kein Sympathisant dieser Liedstrophe, nein, wir sind gewiss nicht besser, wir sind nur besser dran. Wenn das so wäre, was würde dann den Geist Jesu Christi unterscheiden von dem Geist, der normalerweise in der Welt tätig ist? Wenn das der Geist des guten Gottes ist, dann muss das Gute ja auch irgendwie umgesetzt werden. Es muss ja irgendwie zum Tragen kommen. Es muss ja Gestalt gewinnen. Deswegen gehört zur Regierungserklärung Jesu Christi Römisch 2.2 der Unterschied. Liefert eurem Herrn euer Leben so aus, dass er euch durch seinen Geist seinen Charakter einprägen kann. Das macht den Unterschied. Der Unterschied besteht nicht darin, dass wir besser sein müssen. Der Unterschied besteht darin, dass wir den Geist des guten Königs haben dürfen, dass dieser Geist es ist, von dem unser Leben geprägt sein darf. Dass dieser Geist es ist, der auch mit der Königsherrschaft Jesu Christi den Anspruch verbindet, unsere Lebensäußerungen zu regieren. Wenn die Liebe fehlt und der Geist Jesu Christi es ist, der als seine Frucht Liebe bringt, wie soll sie dann kommen, wenn sie nicht Menschen in die Situation hineintragen, die diesem Geist gehören, die Jesus, oder um korrekt zu sein, die Jesus Christus gehören und durch diesen Geist gestaltet werden. Wenn echter Friede fehlt, damit meine ich jetzt nicht so einen Allerweltsfrieden, sondern ich meine Frieden zwischen zwei Herzen. Wenn der fehlt und es Jesus Christus ist, der ihn durch seinen Geist schaffen will, wo soll er dann herkommen, wenn nicht von denen, in deren Leben der Geist dieses Herrn Jesus Christus im Regiment sitzt und als seine Frucht den Frieden schafft? Auch hier, der Unterschied besteht darin, diese Ich-Du-Ebene zu verlassen. Vielleicht schwingt in dem, was Jesus hier sagt, in diesem Abschnitt, das Bild vom Kindergarten ein bisschen mit. Dieses, klaust du mein Förmchen, klau ich dein Förmchen. Sicherlich schwingt hier aber mit, dass eine entscheidende Lebenswende stattgefunden haben muss, die mit zu dem gehört, was den Unterschied macht. Nämlich die Lebenswende weg von diesem Ich-Du hin zu dem Herrn, der die Regentschaft angetreten hat. Es soll offenbar werden, dass wir Kinder Gottes sind. Für diese Offenbarung sorgt der Geist, der das Leben schafft, der Geist, durch den der Herr des Lebens seine Regierung ausübt. Und für diesen Unterschied sorgt es, wenn diejenigen, die sich der Königsherrschaft Jesu Christi unterstellt haben, das nach außen bringen, was der Herr in ihnen geschaffen hat. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Das gehört mit in diesen Zusammenhang. Diese Stelle ist auch oft nicht ganz verständlich. Ich denke, sie hängt damit zusammen, dass aus dem Mund das kommen soll, was der Geist unseres Herrn an seiner Frucht in unserem Leben, in unserem Herzen geschaffen hat. Wichtig wird das nochmal in dem Abschnitt, den wir jetzt heute nicht mehr machen, wo Jesus über den Baum spricht und sagt, einen guten Baum erkennt ihr an seiner guten Frucht. Und ob ein Baum faul ist, erkennt ihr daran, ob er faule Früchte bringt. Das ist auch nicht austauschbar. An einem verfaulten Baum wächst keine gute Frucht und an einem guten Baum, ja, gut, irgendwann, wenn sie zu lange hängt, ist sie verfault, aber ursprünglich wächst da keine verfaulte Frucht dran. Der Geist drängt nach außen und drängt danach, das zu prägen, was an Frucht im Leben da sein soll, was der König sich an Frucht im Leben seines Eigentums wünscht. Das soll den Unterschied ausmachen. Was bedeutet die Königsherrschaft Jesu Christi in uns? Sie bedeutet den Unterschied dadurch, dass seine Königsherrschaft nach außen drängt, dass sie gestalterische Vollmacht hat, die unseren Charakter in sich einschließt, die unseren Charakter umschafft in das Bild Jesu Christi und die dieses Bild Jesu Christi als die Frucht seines Heiligen Geistes dann auch nach außen tragen will. Und dieser umgeschaffene Charakter, der das Eigentum Jesu Christi unterscheiden soll, der soll den Unterschied in den Lebensäußerungen bedeuten und verlässt diese Ich-Du-Ebene, weil er hingeht zu dem, der die Königsherrschaft inne hat. Auf den kommt unser dritter Punkt eigentlich sogar noch weiter, Römisch 2.3 der Regierungserklärung Jesu Christi, der entscheidende Dritte. Seid barmherzig. Wir würden jetzt sagen, wie es der andere verdient hat. Jesus sagt, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Gebt, wir würden jetzt sagen, in dem Maß, wie wir was zu erwarten haben. Jesus sagt, gebt im Blick auf den, der euer Geben sieht und der euer Geben zurück beschenken und zurück ausfüllen wird mit seinem Segen, mit einem überfließenden, gedrückten, geschüttelten Maß guter Gaben. Großen Lohns im Himmel, ja, zutiefst der Gotteskindschaft. Wir finden durch diesen ganzen Text hindurch diesen entscheidenden Dritten. Schon zu Anfang unseres Textes darin, dass alles das, was Jesus hier fordert, er zuallererst gebracht hat. Wenn Jesus sagt, liebet eure Feinde, dann ist die erste Bedeutung davon, er hat dich und mich geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Segnet, die euch fluchen, ist die erste Bedeutung davon, er hat in deinem und meinem Leben seinen Segen geschenkt, als wir noch unter dem Fluch waren, als wir noch gegen Gott gelebt haben. Am eindrucksvollsten vielleicht dieses bittet für die, die euch verfolgen, wenn man Apostelgeschichte 9 bedenkt, die Bekehrung des Saulus, der sich von Jesus sagen lassen muss, warum verfolgst du mich? Dessen Leben Jesus in den völligen Zusammenbruch stürzt, dessen Segen dann aber darin liegt, dass er vom Verfolger zum Nachfolger gemacht wird durch die wiederherstellende Gnade und Vollmacht Jesu Christi. Alles das hat Jesus zuerst an uns gewendet und er lässt uns auch zuerst aus der Barmherzigkeit des Vaters leben, sodass er uns die Kraft gibt, diese Ich-Du-Ebene zu verlassen und den Blick hinzukriegen auf den entscheidenden Dritten, unseren Vater im Himmel, der seinen eigenen Sohn, seinen einzigen Sohn nicht verschont hat. Jetzt, wie sollte er uns mit ihm, mit diesem einzigen Sohn, nicht auch alles andere schenken? In ihm wird das Gericht weggenommen, wird die Sünde vergeben. Es wird das Urteil durch Gnade ersetzt. Deswegen ist hier beim Thema Vergeben und Richten auch immer der entscheidende Dritte mit drin, auf den das bezogen gehört. Wie ich mich in diesen Dingen nach außen verhalte. Erst wenn Jesus Christus das in meinem Leben verwirklichen durfte, dann löst sich dieses Gleichnis auf, das Jesus hier erzählt, dann bin ich kein blinder Blindenführer mehr. Dann hat er mich sehend gemacht, sodass ich Blinde auch an die Hand nehmen und führen kann, zu dem, der auch sie sehend machen kann, wenn man das in diesem Bild mal bleibt. Erst wenn ich verstanden habe, dass mein Balken aus dem Auge raus muss, bevor ich überhaupt auf irgendjemand anderen gucke. Und dieser Balken, das ist ja nicht nur so eine Einschränkung meiner Lebensqualität. Das geht ja viel weiter, das ist ja viel gravierender. Wenn man dieses Bild auflösen wollte, ich krieg's wahrscheinlich nicht ganz hin, es aufzulösen. Es beendet ja im Prinzip mein Leben oder es verhindert mein Leben, wenn ich mit einem Balken im Auge rumlaufe. Ich brauche zuallererst einen, der meine Grundprobleme, nämlich die des Sündentodes, des alten Adams, in seine Hand nimmt und durch sein Regiment wegschafft, ersetzt durch das, was ihm gefällt und durch sein Werk in Vollmacht in meinem Leben. Erst wenn ich den habe, dann kann ich mich sinnvoll um einen kümmern, der das auch noch braucht. Jesus stellt den Anspruch, dass diese Botschaft missionarisch ausgebreitet werden muss. Er wertet es hier nämlich als gut, dass man sich um den Splitter anderer kümmert. Aber er schreibt es Pharisäern einfach auch nochmal ins Stammbuch. Das geht nicht aus deiner eigenen Gerechtigkeit heraus. Das geht nur, wenn du selbst vorher bei Jesus am Kreuz gewesen bist, ihm dein Leben gebracht hast. Wenn du von seinem und von deinem Tod, von seinem und von deinem neuen Leben herkommst, wenn sein Regiment in dir den Unterschied macht, erst dann geht das. Erst dann bist du kein blinder Blindenführer mehr. Erst dann bist du einer, der den Balkenrausreißer kennt, der von ihm berichten kann und der dann auch Leute, die unter einem Splitter leiden, zu ihm hinführen kann. Dann aber gehört es zu seiner Herrschaft in dir, dass du das auch tust. Amen. Lass uns miteinander beten.